Schön, dass ihr da seid. Dr. Andreas Walder, seine Frau Tanja aus Chemnitz. Ihr seid verheiratet. Das ist sehr schön.
Schon seit über 18 Jahren.
Okay.
Ja,
Gute Leistung.
Ich habe damals Ja gesagt und habe es nie bereut.
Das ist gut. Okay. Also als Anästhesist, da bringst du ja die Menschen im richtigen Moment zur Ruhe. Ich hoffe das mal. Mhm. Die Ärzte in deiner Fachrichtung, die werden deutschlandweit eigentlich gesucht. Aber du hast eine halbe Stelle oder hast deine Arbeitsstelle von 100% reduziert. Brauchtest du das Geld nicht mehr oder wolltest du mit deiner Frau länger zusammen sein? Oder was hat dich eigentlich bewegt dazu, so einen Schritt zu tun?
Das ist eine gute Frage. Also ich war noch, also in meiner Vergangenheit war ich kein Christ. Ich bin erst im Medizinstudium zum Christen geworden. Und nach dem Studium wollte ich einfach Gott nachfolgen. Gott hatte mich an diesen Punkt gebracht, dass ich sogar bereit war, meinen Beruf aufzugeben, um vollzeitlich im Reich Gottes zu arbeiten. An diesem Punkt war ich. Da hat Gott aber gesagt, nee, Andreas, mach nur halbe Stelle in der Klinik. Ich möchte, dass du noch einen Fuß in der Klinik hast, damit du dort auch Reich Gottes mit entfalten kannst. Und das ist eigentlich der Grund dafür. Und das erlebe ich auch, davon erzähle ich heute auch ein bisschen. Und in der so übrig gebliebenen Zeit, da haben meine Frau und ich ein Verein gegründet, ein Missionswerk, ein kleines, das nennt sich Weltbeweger, von dem werden wir heute noch ein kleines bisschen erzählen.
Das klingt jetzt schon spannend, was uns da erwartet. Trotzdem, in der Schule habe ich gelernt, die Erde dreht sich um sich selber. Die dreht sich um die Sonne. Die anderen Planeten in unserem Sonnensystem machen das auch. Die Galaxien, die bewegen sich angeblich sogar mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum, ohne Ende. Und konkret hier auf unserer Erde kriegt man manchmal den Eindruck, es ist so viel in Bewegung, so schnell, so viel verändert sich. Und dann frage ich mich doch, oder ich frage euch, wozu braucht es dann extra noch einen Verein, um die Welt zu bewegen?
Das ist eine gute Frage. Also es geht bei Weltbeweger darum, dass jeder Mensch hat ja eine kleine Welt für sich. Ne? Und diese Welt möchte Gott bewegen. Er möchte, wenn Gott in das Leben eines Menschen hineinkommt, dann wird die kleine Welt dieses Menschen verändert. Definitiv. So habe ich das erlebt, so hat es meine Frau erlebt. Viele von uns, eigentlich Milliarden Menschen auf der Welt haben das schon erlebt. Und wir wollen dazu helfen, dass das auch noch mehr Menschen erleben können.
Es braucht dazu nicht unbedingt einen Verein. Wichtig ist unser bewegtes Herz, dass es von der Liebe Gottes bewegt wird. Aber aus manchen organisatorischen Dingen, die doch zu erledigen sind, weil wir ja auch in Afrika noch aktiv sind, da ist einfach auch ein Verein notwendig. Und in dem Verein, da bin ich hauptamtlich tätig. Also da mache ich auch sehr viel Büroarbeit. Und dann ist es auch sehr schön, in Chemnitz gibt es auch eine überkonfessionelle Arbeit, die Arbeit von dem Missionsring. Und dass es mir nicht langweilig wird bei Weltbeweger, mache ich da auch noch etliches im Büro. Vom Herzen her bin ich Lehrerin, bin auch noch als Lehrerin tätig. Ich habe jetzt 3 Flüchtlingskinder, einen erwachsenen Mann, den ich auch Deutsch beibringe. Also bin ich auch noch in diesem Beruf als Lehrer tätig. Und das macht mir auch sehr viel Freude.
Vielen Dank, dass du, Tanja, uns auch noch mal ein bisschen mit reingenommen hast, was du so machst. Ich habe gelesen, heute Abend habt ihr einen Vortrag in Chemnitz. Vielleicht sagt ihr da noch was dazu, wo ihr in Tansania wart. Und das ist eine spannende Sache. Ich freue mich. Eure Antworten, das ist wirklich was ganz, es geht ins Herz. Und ich denke, wir werden bestimmt jetzt nicht in Tiefschlaf verfallen. Du wirst uns nicht mit deinem ärztlichen Wissen hier irgendwie zu sehr beruhigen. Das ist ganz toll. Ich freue mich drauf und dass ihr Jesus in eurer Mitte habt und wünsche dir jetzt Gottes Segen dafür.
Ja. Also wir haben für die, die das interessiert, haben wir noch ein paar Bilder mitgebracht von Afrika, was wir dort so machen. Das könnten wir spontan kurz angucken, damit ihr eine Vorstellung habt, was wir bei Weltbeweger machen. Okay. Ist es okay?
Ist okay.
Gut, dann Danke. Machen wir gleich. Tanja, bleibst du noch mit vorne? Du kannst dir auch noch ein paar Sachen erzählen. So, also, ich weiß gar nicht, Tansania, wisst ihr, wo das ist? Das ist dort so in Afrika rechts am Rand, also südlich von Kenia. Ne? Das Land ist dreimal so groß wie Deutschland, aber hat nur halb so viele Einwohner. Da könnt ihr euch vorstellen, wie die Landschaft dort aufgebaut ist. Das ist Tansania oben im Norden, wo Serengeti steht, das grüne Bereich. Dort ungefähr in der Nähe ist unsere Stadt, wo wir sind, oder ein kleiner Ort, der heißt Mugumu mit 3 U. Und das ist so eine ländliche Gegend, wo die Straßen noch Schotterpiste waren bis letztes Jahr. Und viele Kühe und Schafe, und Schafe gar nicht so sehr, ne? Ziegen und so weiter zu sehen sind.
Ja, wir müssen sagen, wir beide sind sehr beschenkt worden von Gott. Wir haben nämlich einen Sohn bekommen in Afrika vor 2 Jahren. Und das ist unser Sohn. Hier heißt er Sharifu. Er ist nämlich hier noch Moslem. Und kurz bevor wir abgereist sind, wir waren da 4 Wochen dort, hat er zu uns gesagt, so viel Liebe, die er von uns bekommen hat, hat er noch nie gespürt in seinem Leben. Und das muss an diesem Jesus liegen. Er will auch diesen Jesus haben. Und da hat er Jesus kennengelernt. Wir haben mit ihm dann gebetet. Und jetzt ist er leidenschaftlicher Christ. Und einige Wochen später hat er mich angerufen und hat gesagt, Mama, ich habe jetzt einen neuen Namen. Ich heiße jetzt nicht mehr Sharifu, ich heiße jetzt Christopher. Und sag das mal an Papa und sag mir dann, ob Papa stolz darauf ist. Und jetzt ist er leidenschaftlicher Christ.
Also hier sehen wir ihn, wie er getauft wird. Ich hatte die Freude oder die Ehre, die Taufe mitzugestalten, zusammen mit dem Pastor James von der African Inland Church. Das Wasser ist nicht gerade das sauberste, aber das liegt daran, weil das dort Mangelware ist, das Wasser. Ach so, habt ihr... Okay, wir machen mal weiter. So, das war nach der Taufe, alle ganz fein angezogen. Da haben wir beide dieselben Hemden an. Der Sohn, Son like Papa, haben wir immer gesagt. Jetzt ist der Christopher, er hat ja einen neuen Namen, ne? Christopher heißt er jetzt, ist er auf der Bibelschule, zusammen mit seinem Bibellehrer und wird Pastor werden.
Unsere Familie hat sich auch vergrößert. Das ist unsere Tochter. Das Wort Schwieger lassen wir gleich mal weg. Das wird nämlich seine Frau, die Florenz, und da sind wir sehr, sehr dankbar. Und im September sind wir wieder dort und werden dort auch zusammen Hochzeit feiern.
Eine Maasai-Hochzeit, da freue ich mich schon drauf. Das ist die, so richtig mit traditioneller Kleidung und so. Das ist die Gemeinde, mit der wir dort zusammenarbeiten, African Inland Church. Das ist das Leitungsteam von unserem Dienst vor Ort. Der Dienst heißt World Changer. Das ist die Übersetzung von Weltbeweger. Und wir haben also 4 Leute dort im Leitungsteam und ungefähr 15 bis 20 Ehrenamtliche, die dort mitmachen und dort die ganzen Dienste machen. Ein Dienst, den wir machen, ist wir haben ein Feld angelegt mit einer Pflanze, die gegen Malaria hilft. Malaria ist die Haupttodesursache Nummer 1 dort. Jedes Jahr sterben allein in Tansania 60.000 Leute an Malaria, obwohl die Krankheit behandelbar wäre. Die haben halt nicht genug Geld, sich die teuren Medikamente zu kaufen. Das ist schon tragisch. Und deswegen haben wir diese Pflanze angepflanzt, wenn man den Tee als... Der ist wie ein Medikament und da kann man Malaria damit heilen. Und das machen wir dort. Wir verteilen den kostenlos an Arme und Bedürftige und an die Waisenkinder. Das ist ein Wassertank für das Feld. So wird das geerntet, diese Pflanze, wird getrocknet und dann gemahlen und dann entsteht dieses Teepulver daraus. Und solche Päckchen entstehen dann, die wir dann an die armen Familien verteilen. Dann haben wir noch 20 Waisenkinder, um die wir uns kümmern. Die Kinder in Afrika, die haben wirklich, die Waisenkinder, die haben wirklich eine große Not, weil die können erstens mal nichts dafür für ihre Situation und zweitens mal, wenn man keine Familie hat, die einem irgendwas bezahlen oder die Schule bezahlen oder so, dann hat man echt verloren dort. Es gibt ja auch kein Sozialsystem wie bei uns, wo das Jugendamt sich kümmert, sondern diese Kinder sind wirklich verloren. Und es ist für uns eine Freude, diesen Kindern helfen zu können. In dieser Hütte haben bis vor kurzem 8 Kinder gewohnt, allein. Die haben sich gegenseitig gekümmert. Das ist in der Hütte. Was denkt ihr, was das für ein Raum ist? Das ist die Küche. Ja. Das ist der Schlafraum. Mehr gibt es dort nicht. Und diese 8 Kinder, die haben dort auf dieser Matratze geschlafen. Der Somba, den seine Eltern sind letztes Jahr beide gestorben an AIDS. Jetzt ist er alleine. Und wir besuchen die Kinder, wir erzählen ihnen von Jesus, wir waschen sie, wir bringen ihnen Matratzen, dass sie besser schlafen können. Und wir ernähren sie, wir kochen regelmäßig für sie warme Mahlzeiten. Und erzählen ihnen, wie gesagt, auch von Jesus, feiern mit ihnen Geburtstag. Viele Kinder haben noch nie in ihrem Leben Geburtstag gefeiert. Und für manche ist es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie Kindergeburtstag feiern können.
Und wichtig ist für uns, dass wir keine Entwicklungshilfe sind und wir auch keine Religion bringen, sondern dass wir ihnen Jesus bringen und die Vaterliebe Gottes. Und wenn sie das haben, die Waisenkinder, dann haben sie alles, was sie brauchen, um ein gutes Leben aufzubauen. Genau. Das ist die Truppe mit den Mitarbeitern zusammen.
Neben dem Kirchgemeindegebäude ist noch freies Land und dort wollen wir wahrscheinlich dieses Jahr noch ein Waisenhaus bauen, vielleicht auch nächstes Jahr, müssen wir gucken. Aber das Waisenhaus ist wichtig, weil da können wir uns viel effektiver um die Kinder kümmern und auch noch viel mehr Kinder aufnehmen. Das wäre dann das erste Waisenhaus dort in Mugumu. Und das sind wir schon sehr gespannt, weil das ist für uns ein großer Schritt. Ich habe noch nie ein Waisenhaus gebaut und da sind wir gespannt, wie das geht. Das hier ist die Gati, die haben wir letztes Jahr kennengelernt, 12 Jahre und war noch nie in einer Schule. Heute, also jetzt im Januar, haben wir sie wieder getroffen. Sie hat neue Kleidung bekommen und rechts seht ihr ihre Schulkleidung. Sie geht jetzt in die Schule, weil wir haben für jedes unserer Waisenkinder Paten gefunden, die mit monatlichen Beiträgen dafür sorgen, dass die Kinder in die Schule gehen können. So sehen dann diese Schulhefte aus, wie die lesen und schreiben lernen. Ein neues Projekt, was wir jetzt in einem Monat starten, ist eine Nähausbildung für junge Frauen. Die haben ja sonst kaum eine Chance, eine Berufsausbildung zu machen. Und wir bieten ihnen eine Ausbildung zur Näherin an. Dafür haben wir Nähmaschinen gesammelt, ohne Strom, hier mit Fußpedal. Die stehen beim Kollegen hier in der Scheune und warten darauf, dass sie mit dem Schiff dort runter transportiert werden können. Und da können wir für die jungen Frauen was tun. Die haben dann die Möglichkeit, mit ihrer Nähmaschine eigenes Geld zu verdienen. Okay, und das ist...
Was ihr für einen der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also Jesus Christus sagt das selbst. Und das ist auch mit unser Herzschlag, dass wir den Menschen dienen aus der Liebe Gottes heraus und dass sie selber Jesus kennenlernen und auch dann wirklich ein selbstständiges Leben auch führen können.
Okay, das soll erstmal reichen. Heute Abend zu dem Afrika-Vortrag erzählen wir noch mehr. Aber wir haben auch draußen eine Liste dann, wo ihr eure E-Mail-Adresse reintragen könnt. Da können wir euch weiter informieren, wie das weitergeht mit der ganzen Geschichte. Okay, wir sehen uns dann nachher nochmal wieder. Ich finde das ja hier richtig cool mit dieser Tankstelle. Also wenn ihr mal aufgefüllt sein wollt, dann probiert doch hier mal zu trinken. Oder geht am besten in die Gegenwart Gottes. Das ist viel angenehmer, als hier dran zu ziehen. Also für mich ist das immer herrlich, so Gottesdienst zu feiern, wenn wir so zusammen sind, auch hier oben. So stelle ich mir das vor, dass Gemeinde früher auch zusammensaß. Die ersten Christen haben sich ausgetauscht. Was haben sie so erlebt mit Gott? Und eigentlich, vielleicht sind es die Gottesdienste der Zukunft, dass wir uns austauschen, was wir mit Gott erlebt haben. Das ist nämlich spannend. Aber heute ist es mal anders mit Predigt und so. Es ist für mich eine Freude, hier bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Wolfgang und Kerstin. Weil ich noch nicht lange mit Gott gelebt habe. Also ich habe Gott kennengelernt, als war ich 23 Jahre alt, bin aufgewachsen als Atheist und habe im Medizinstudium gelernt, wie der Mensch aufgebaut ist, die ganze Anatomie, die Stoffwechselvorgänge, also es ist alles hochinteressant. Und ich habe mir schon als Student gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles wirklich nur durch Zufall entstanden ist. Und so habe ich Fragen gehabt, auch über den Sinn des Lebens und so, und war dann eingeladen bei dem Herrn Dr. Theo Lehmann. Den kennen bestimmt einige von euch. Also genauer gesagt war es so, meine damalige Freundin, die wurde eingeladen zu einem Gottesdienst mit Theo Lehmann. Und ich wollte da eigentlich gar nicht hin, weil ich wusste, die Christen, die wollen dich hier bloß bekehren und so, und das wollte ich nicht. Aber ich wollte bei meiner Freundin sein. Da bin ich mitgegangen und habe dann dort das erste Mal was gehört von Jesus und dass der für mich am Kreuz gestorben ist und dass es was mit mir persönlich zu tun hat. Und es war das erste Mal in meinem Leben, an diesem Abend, habe ich wie mein Herz geöffnet und habe gesagt, es gibt ja Milliarden Menschen auf der Welt, die an Gott glauben und die haben ja auch nicht alle eine Meise, sondern die haben was erlebt. Und da habe ich gesagt, ich will das auch erleben. Wenn es dich gibt, Gott, will ich dich erleben. Und an dem Abend hatte ich ein tiefes Glücksgefühl, so einen tiefen Frieden in mir, wo ich wusste, das hast du noch nie erlebt. Heute weiß ich, das war meine erste Begegnung mit Gott. Aber auf einmal waren alle meine Fragen beantwortet über den Sinn des Lebens. Ich wusste, wer hat das alles erfunden, den Menschen? Es war Gott, es waren nicht die Schweizer, es war Gott. Und ich wusste, jetzt ist was mit mir passiert. Und dann habe das einem Freund erzählt, der hat mich mitgenommen in den Bibelkreis. Und dann hat sich eine völlig neue Welt bei mir aufgetan. Bibel lesen, beten und so weiter. Und nach einem halben Jahr fragte mein Bibelkreisleiter mich, Andreas, hast du denn eigentlich schon dein Leben Jesus gegeben? Also so Lebensübergabe. Ne? Das war nochmal ein Punkt für mich, da habe ich gedacht, oh, also hier Vorsicht. Ne? Also man will ja da auch nicht in eine Sekte oder was reingeraten. Ne? Also wenn du dein Leben übergeben musst und so. Aber es hat mich nicht losgelassen. Ich habe gewusst, also wenn ich mit Gott gehen will, dann mache ich ganze Sache und nicht nur halb. Und dann habe ich mich in meinem Studentenzimmer vor mein Bett gekniet und habe mein Leben Jesus anvertraut und habe gesagt, Jesus, du sollst der Herr sein in meinem Leben. Das war 1997 und seitdem geht das hoch und runter. Ich habe auch Glaubenskrisen durch, ich habe tolle Zeiten mit Gott, also das kennt ihr bestimmt auch. Aber insgesamt so trotz hoch und runter geht es wie bei so einem Aktienkurs immer weiter nach oben. Und da freue ich mich total. Ich kenne noch das Leben ohne Gott. Und ich weiß jetzt, wie es mit Gott ist. Und ich sage euch, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich möchte nie mehr zurück in das Alte. Aber was ich begriffen habe, ist, dass Gott, wenn er in unser Leben reinkommt, jeden Lebensbereich infiltrieren und beeinflussen möchte. Da ist Gott ganz genau. Wenn er im Zentrum deines Lebens ist, wenn er wirklich im Zentrum deines Lebens ist, dann beeinflusst er oder möchte er jeden Lebensbereich beeinflussen. Und das ist eine Übung, die ich bis zum heutigen Tag mache, dass ich durchchecke, Jesus, darfst du wirklich in jedem Lebensbereich sein? Da gibt es auch so ganz heikle Bereiche wie Sexualität und Finanzen und solche Sachen, wo wir Gott oft gerne ausklammern oder wer sind meine Freunde und so. Aber ich habe Gott erlaubt, überall darf er mit drüber schauen in jedem Lebensbereich. Und da bin ich heute immer noch dabei. Der Glaube zieht sich durch alle Lebensbereiche und heute reden wir über einen ganz wichtigen Lebensbereich, nämlich der Beruf. Das berufliche Leben, da verbringen wir viel Zeit dort, ich sag mal 8 Stunden am Tag durchschnittlich. Und die, die nicht mehr in irgendeinem ihr Geld vom Arbeitgeber kriegen, sondern meinetwegen von der Rentenkasse oder so, auch diese Leute arbeiten. Also zu Hause habt ihr euren Alltag, ihr habt vielleicht ein ehrenamtliches Sache laufen, ihr habt was zu tun, ihr habt Nachbarn und so. Es ist ein Platz, wo Gott euch hingestellt hat. Und das ist, wir sagen heute mal, das ist auch ein Arbeitsplatz. Oder die Mutter, die Hausfrau oder so. Deswegen geht die Botschaft heute an alle. Warum gehen wir eigentlich arbeiten? Mal ganz banal. Natürlich, weil wir Geld verdienen wollen. Ist vollkommen klar. Oder müssen sogar. Wir haben den Beruf gewählt, weil er uns gefällt. Also gut, okay, das ist in der Jugend noch anders als dann später. Aber man hat sich eben für diesen Beruf entschieden. Und ich hoffe, dass der Beruf auch Spaß macht irgendwo. Und auch, man kann sich auch bei der Arbeit irgendwo verwirklichen. Wir brauchen Arbeit. Arbeit ist was Gutes. Aber all das kann auch ein Nichtchrist machen. Dazu brauchst du kein Christ sein. Also warum hat Gott dich am Arbeitsplatz gestellt? Oder das heißt, wie will er dich dort gebrauchen? Natürlich, du repräsentierst Gott überall, wo du bist. Nicht nur zu Hause, in der Gemeinde, sondern auch am Arbeitsplatz. Ganz klar. Und das erlebe ich auch in der Klinik. Wenn ich als Notarzt einen Patienten bringe in die Notaufnahme, da gibt es dort in der Notaufnahme einen Oberarzt, der, wenn der mich sieht, ruft er schon von Weitem, ach, der Heilige Geist kommt. Und alle schmunzeln so ein bisschen. Und ich denke mir, der hat eigentlich recht. Weil wenn ich die Notaufnahme betrete, kommt mit mir der Heilige Geist. Der wohnt ja in mir. Und ich hoffe auch in dir. Also davon gehe ich mal aus. Überall, wo wir sind, repräsentieren wir Gott. Letztes Jahr saßen wir bei uns an der Intensivstation am Frühstückstisch. Die Schwestern, die Ärzte, also was weiß ich, 12, 14 Mann. Und dann fragte mich einer, Andreas, was sagst denn du? Du bist doch Christ. Sag mal, was sagst denn du zu der ganzen Sache mit den Flüchtlingen, die ganze Flüchtlingsproblematik? Und ich habe gedacht, ey, was soll jetzt diese Frage? In Sekundenschnelle habe ich meine Antenne ausgefahren zu Gott. Ich sage, Gott, was wäre denn jetzt eine gute Antwort? Gib mir mal einen Tipp, hilf mir mal. Und alle Augen guckten auf mich und sagten, was wird er jetzt antworten? Und da hat mir Gott aber einen guten Gedanken gegeben in diesem Moment. Ich habe gesagt, also ich kann dir nur sagen, was ich denke, was Jesus machen würde. Jesus hat ein Herz für Leute, die in Not sind. Und er würde denen, die wirklich in Not sind, auch gerne helfen. Und dazu sehe ich uns in Deutschland auch aufgerufen, diesen Menschen zu helfen. Aber Jesus ist aber auch nicht dumm. Der lässt sich auch nicht verarschen, wollte ich sagen. Gibt es da ein feineres Wort? Also, der lässt sich nicht hinters Licht führen. So. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht ausnutzen lassen. Und diesen Spagat hinzukriegen, davon habe ich dann kurz erzählt am Frühstückstisch. Und die haben alle gesagt, oh ja, das war eine gute Antwort. Also wenn Jesus so ist, dann ist in Ordnung, haben sie so deutlich gemacht. Ja. Oder wenn wir am Mittagstisch sitzen, also übrigens, wir tun nicht nur Essen dort auf Arbeit. Ne? Wir arbeiten auch was. Aber am Mittagstisch habe ich das schon erlebt, ne? Ich bin da nicht so, dass wenn wir als Ärzte da zusammensitzen, dass ich dann demonstrativ mich hin und hier eine Minute lang, das mache ich nicht so demonstrativ, sondern ich bin da eher locker und sage dann einfach, bevor ich losesse, sage ich Danke. Und dann esse ich los. Und das nach ein paar Tagen hat das eine Kollegin mitgekriegt und hat gesagt, warum sagst du denn jetzt Danke? Und dann habe ich natürlich erzählt, warum ich Danke sage. Also das sind so Dinge, wo unsere Kollegen merken, hier ist jemand, der ist Christ und wir repräsentieren Gott dort. Und ich habe mich mal entschieden, ich möchte Gott als jemanden präsentieren, der voller Freude ist, der voller Weite ist, voller Liebe ist und nicht so ernst und zurückgezogen und verknorrt, sondern Gott ist nicht so, ne? Und wenn du Gott aber so erlebst, dann tust du mir leid und dann können wir dann nachher noch dafür beten, dass das mal anders wird, ne? Dass du Gott so erlebst, wie er wirklich ist. Okay, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen voran. Entschuldigung. Gott hilft mir sogar wirklich auf Arbeit Probleme zu lösen. Also wenn ich irgendwo nicht weiter weiß, was mache ich? Antenne ausfahren, Gott fragen. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Also zum Beispiel in Afrika. Dieser junge Mann, dieser linke junge Mann, kam zu mir und er hatte Symptome, die ich nicht deuten konnte. Ich sage, Mensch, was ist denn das? Dem ging es wirklich nicht gut, aber ich wusste nie, was das ist. Da habe ich auch wieder Antenne ausgefahren. Und da hat Gott mir einen Gedanken gegeben, hat gesagt, mach mal einen Malaria-Test. Habe ich einen Test gemacht, bingo, war Malaria. Da habe ich ihn behandelt und nach 3 Tagen konnte er wieder Fußball spielen, war alles wieder gut. Aber da habe ich erlebt, wie Gott mir richtig ganz konkret im Medizinischen hilft. Dann denke ich auch, dass Gott uns begegnen möchte auf Arbeit. Versuch das mal bei dir auf der Arbeitsstelle zu erspüren, wo will dir Gott begegnen? Ist es durch ein Gespräch? Bei mir sind es dann vielleicht die Patienten, wo mal ein Wort fällt, im Umgang mit Kollegen oder so. Gott wirkt durch mich in seiner Kraft und er wirkt auch durch dich in seiner Kraft. Und das zu erleben, wenn wir uns darüber austauschen würden, könnten wir wochenlang erzählen über schöne Geschichten, die Gott macht. Ich habe bei uns bei Weltbeweger im Team ist eine junge Frau, die ist Haushaltshilfe. Na gut, da denkt vielleicht mancher, na was willst du denn als Putzfrau groß erleben mit Gott? Pustekuchen. Die ist bei einem älteren Herrn und macht dem seine Wohnung mit sauber. Und der ist ganz alleine und einsam. Und sie ist schon mit ihm ins Gespräch gekommen. Die haben schon super Gespräche gehabt und neulich hat sie für ihn sogar beten können in seiner Wohnung. Das war für ihn, dem sind da die Tränen gelaufen, das war richtig berührend. Sie erlebt Gott am Arbeitsplatz. Da muss man nicht unbedingt studiert haben. Klar, Gottes Reich breitet sich dort aus, wo wir sind. Ich habe das erlebt. Ich gehe zu einer Patientin und rede mit ihr über die OP von morgen. Magenkrebs, große OP am Folgetag. Ich rede, kläre sie auf über die ganze Narkose und alles, Risiko, bibabo. Und am Ende merke ich so, ich spüre das richtig. Da sage ich zu ihr, Frau Sowieso, Sie können ja auch heute Abend im Bett noch mal kurz beten für die OP morgen, dass das alles gut geht. Einfach mal so was hingeworfen, was Kleines. Und da sagte sie, glauben Sie, Herr Doktor, ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Und sofort, Antenne, wusste ich jetzt oder nie, habe ich gesagt, gut, dann lassen Sie uns doch kurz gemeinsam beten. Das machen wir ganz einfach, ich bete kurz für Sie, am Ende sage ich Amen und Sie auch und dann ist gut. Oh ja, das wäre schön, sagt sie. War zwar noch eine andere im Zimmer, das war aber egal. Kurz ein paar Sätze für Sie gebetet, ich sage Amen, Sie auch, mache ich die Augen auf und dann sehe ich, sie hatte Tränen in den Augen. Und das war so berührt. Mitten im Alltag haben wir das erlebt. Und den nächsten Tag kam sie in den OP-Saal, war ganz entspannt. Und die OP ist auch alles gut gelaufen. Ich glaube, dass es viele Christen gibt, die mehr am Arbeitsplatz mit Gott erleben wollen. Und ich sage euch, auch Gott möchte mit dir mehr am Arbeitsplatz erleben. Das ist ein Abenteuer, auf das man sich einlassen kann jeden Tag. Übrigens auch, wenn man in der Ausbildung ist. Ich weiß nicht, ob du schon richtig arbeitest. Ja, das wird bestimmt Ausbildung oder irgendwann mal Ausbildung sein. Wie kann das gelingen, dass wir mit Gott mehr am Arbeitsplatz erleben? Nun, zunächst erstmal ist es wichtig, dass man seine Einstellung zur Arbeit ändert. Meine Grundeinstellung zum Thema Arbeit ist zunächst erstmal, Arbeit ist was Gutes. Das ist von Gott gemacht. Gott möchte, dass wir arbeiten. Wenn wir nicht arbeiten oder arbeitslos sind, dann sind wir uns einig, da geht es uns nicht gut. Daran merkst du, dass es nichts Schlechtes ist. Es ist was Gutes, wenn man arbeitet. Ich kann immer die Leute nicht verstehen, beziehungsweise tun sie mir leid. Ich habe da auch Kollegen übrigens, die sagen, oh, wenn nur bald Freitag wäre. Oh nee, morgen ist schon wieder Montag, dann muss ich wieder auf Arbeit. Nur noch 10 Jahre bis zur Rente. Und lauter solche Sprüche, da sage ich mir, oh, 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 diese armen Menschen, die müssen jeden Tag dorthin gehen, wo es so furchtbar ist. Die tun mir leid. Ich freue mich, wenn ich auf Arbeit gehen kann. Das sage ich wirklich ehrlich. Also es ist nicht jeder Tag gleich. Ich habe da auch, dort ist auch manches nervig oder Probleme zu lösen. Ich bin auch nicht jeden Tag gut drauf, aber meine Grundeinstellung ist eine positive. Durch Arbeit können wir uns weiterentwickeln, wir können uns entfalten, wir können Dinge gestalten und so weiter. Sogar die Bibel spricht ganz viel über Arbeit. Da heißt es zum Beispiel im Kolosser 3, alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das ewige Leben bekommt. Dient mit eurem Tun Christus dem Herrn. Ich glaube, da können wir auch ein bisschen was lernen von den Hebräern. Die haben das begriffen, dass man mit dem ganzen Sein, mit dem ganzen Tun, mit allem, was du denkst und tust und willst, mit all deinen Gefühlen, das sieht Gott ja. Und da geben wir uns Gott hin. Ist deine Arbeit wirklich ein Gottesdienst? Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also ich gehe morgen früh wieder zum Gottesdienst. Ich gehe zu meiner Gemeinde in die Klinik. Das sind die, die ab und zu mal was hören müssen von Gott. Nicht nur hören, vielmehr wichtig ist sehen. Dass sie an mir sehen und vielleicht auch an den anderen Christen, die bei uns in der Abteilung sind, wie Gott ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe für meine Klinik eine Vision. Und deswegen tue ich das alles. Kennt ihr das? Gibt es bestimmt auch mit den Kirchen, Kathedralen. Also der eine sagt, der Linke, ich bohre ein Loch. Da sage ich, Klammer auf, wie langweilig, Klammer zu. Der zweite ist schon ein bisschen besser, der sagt, ich baue einen Querträger. Und der letzte sagt, ich baue einen Airbus. Also wenn du ein Loch bohrst, weißt du, dass du dann sagst, was mache ich hier eigentlich? Wozu will Gott mich gebrauchen? Und das erlebe ich in der Klinik. Ich gehe in die Klinik nicht einfach nur Leute schlafen zu legen, sondern weil Gott mich dorthin gerufen hat und meine Arbeitskollegen das brauchen und auch die Patienten. Also, welche Werte sind Gott eigentlich wichtig, wenn wir auf Arbeit sind? Und um so ein Mensch zu werden, der dort Gottes Liebe versprüht, der dort Gottes Gegenwart ausbreitet, um so ein Mensch zu sein, musst du von Gott verändert und verwandelt werden. Und das werden wir ständig, wenn wir uns darauf einlassen. Aber wir werden ständig verwandelt in sein Wesen. Und in was werden wir verwandelt? Warte mal, das hier ist noch... Genau, der hat auch so eine Vision, ne? Von der Handwerkskammer so eine Werbung war das. Das war gut. Galater 5, Vers 22. Dort steht, wie Gott uns verwandeln möchte, nämlich in sein Wesen. Da ist Liebe, Freude, Frieden. Du wirst ein Mensch sein oder bist ein Mensch mit Geduld, mit Freundlichkeit. Du bist ein Mensch voller Güte und Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Wow, wenn das in mir immer weiter wächst, dann kann ich wirklich Salz und Licht sein, dort wo ich bin. Dort kann ich wirklich etwas ändern, nicht nur auf Arbeit. Also wir brauchen das, dass wir immer mehr verwandelt werden in das Wesen Jesu. Und ich will, dass du dich jetzt mal ganz kurz austauschst mit deinem Nachbarn. Eine Minute, nicht länger. Welche dieser neuen Eigenschaften möchtest du mehr wachsen? Sag das einfach deinem Nachbarn, in welcher Eigenschaft du mehr wachsen möchtest. Und wenn der Nachbar besonders heilig ist, wird er ganz kurz für dich beten, dich segnen, dass du da wächst. Aber nicht lange aufhalten, machen wir ganz schnell. Also ich zähle, es geht gleich los, ne? 3, 2, 1, jetzt geht's los. Sehr schön. Vielen Dank für den kurzen, spontanen Austausch. Ich muss euch ehrlich sagen, bei mir sind alle Bereiche dran, ist klar. Aber das Wichtigste für mich oder der Dauerbrenner bei mir ist die Liebe. Ich möchte immer mehr wachsen in der Liebe und immer mehr so wie Jesus werden da drin. Weil es gibt auch so einen Spruch bei uns bei Weltbeweger, der heißt, ach nee, das hatten wir jetzt gerade, Entschuldigung. Die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Und wenn wir daran denken, dass in der Bibel steht, Gott ist Liebe, dann kann man das wirklich so sagen, Liebe ist die stärkste Kraft. Und das erlebe ich. Aber was bedeutet es für mich, Liebe auf Arbeit zu leben? Zunächst erstmal, das haben wir schon drüber geredet, dankbar sind für unsere Arbeit. Dann, dass wir auch unseren Kollegen gegenüber, ich sag mal, ein Einfühlungsvermögen haben. Liebe bedeutet auch Einfühlungsvermögen haben. Dass ich den Kollegen, auch wenn der schwierig ist, so annehme, wie er ist. Das bedeutet Liebe. Ich habe mal was Krasses erlebt bei mir auf der Intensivstation am Anfang, als ich dorthin gekommen bin. Da habe ich alles andere als Liebe erlebt, da habe ich Ablehnung erlebt. Die haben also gewusst, dass ich Christ bin, haben hinterm Rücken über mich geredet, haben mich lächerlich gemacht und haben oft Anordnungen, die ich gemacht habe, nicht ordentlich ausgeführt. Ich habe gemerkt, die können mich nicht richtig leiden und reden hinterm Rücken über mich. Und es war so blöd, ich habe daran gedacht, die Station zu verlassen, gehe ich halt auf eine andere Intensivstation. Das war so mein Gedanke. Da hatte, glücklicherweise habe ich dann noch mit Gott drüber geredet und Gott hatte gesagt, nein, Andreas, du bleibst hier, wo ich dich hingestellt habe. Ich sage, ja, aber wie soll ich das machen? Und dann sagt er, okay, wenn du jeden Tag reingehst in die Intensivstation, gibt es so einen Zahlencode, Türschloss, ja, und jedes Mal, wenn du diesen Türschloss betätigst, segnest du diese Station und proklamierst meinen Namen. Na gut, dann bin ich los, und dann hat er noch gesagt, ja, und die Person, die so immer so schlecht über dich redet, das war nämlich maßgeblich eine Schwester, der soll ich vergeben, hat er gesagt. Ich sage mal, das fällt mir aber schwer. Aber also kurzum, ich habe das gemacht, habe ihr vergeben, auch wirklich von Herzen. Und dann bin ich rein jeden Tag, Coach los, bin rein, Jesus, du bist der Herr auf dieser Station. Und dann bin ich rein. Und nach 4 Wochen hat sich schon das Blatt gewendet. Mittlerweile hat sich das um 180 Grad gedreht. Wenn ich dort auf der Station bin, dann sagen die, ach schön, der Andreas ist wieder da, herrlich. Und die freuen sich richtig, wenn ich da bin. So, ich habe mittlerweile auch schon zwei andere Christen auf dieser Station gefunden. Die haben sich nämlich gar nicht getraut zu sagen, dass sie Christen sind. Und wir haben auch schon mal zusammen gebetet. Also so geht das jetzt weiter. Und da mache ich euch Mut, dass ihr, wo Gott euch hingestellt habt, diesen Bereich auch wirklich einnehmt und dafür kämpft und sagt, Gott, ich möchte, dass hier eine Veränderung stattfindet. Mit Liebe am Arbeitsplatz zu sein, bedeutet auch für mich, dass man im Umgang mit dem Chef, wenn man Kritik hat, dass man konstruktive Kritik übt und sich auch mal versucht, in die Lage des Chefs reinzuversetzen. Ich kenne beides. Ich kenne das als Mitarbeiter, weiß aber auch, wie es als Chef ist. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wie das manchmal gedacht wird. Mit Liebe am Arbeitsplatz zu sein, bedeutet für mich auch, mich mit Kollegen zu treffen, von denen ich weiß, die sind Christen. Das ist auch ein Anästhesist. Früh, vor der Frühbesprechung, 6:45, treffen wir uns, 10 Minuten Powergebet und 7 gehen wir zur Besprechung. Wir treffen uns einmal im Monat mit anderen Christen aus dem Gesundheitswesen, um fürs Gesundheitswesen zu beten. Daraus ist eine Gruppe entstanden, die nennt sich Christen im Gesundheitswesen. Wir führen Seminare durch für Christen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Wir machen Patientengottesdienste, jetzt Anfang Mai wieder in Chemnitz, im Patientengottesdienst, wo man einfach hinkommen kann, auch als kranker Mensch oder auch mitgebracht, können Leute mitgebracht werden. Wir werden dann auch für Leute, die das wollen, beten und sie segnen. Und manche gehen dann vielleicht das erste Mal in ihrem Leben in eine Kirche und lassen für sich beten, das ist eine gute Erfahrung. Okay, das nächste überspringen wir jetzt. Oder vielleicht doch kurz. Nee, aber dass ihr mal merkt, was Liebe, wenn man liebevoll mit dem Patienten umgeht, was das bewirken kann. Und das dazu spiele ich euch mal hier. Oh nee, das funktioniert gar nicht richtig. Warte mal. Jetzt habe ich mich verdrückt. Wir lassen es doch weg. Zeit drängt. Okay. Das ist mein ehemaliger Fahrer vom Notarztwagen, der Jürgen. Wir kommen von einem Einsatz zurück eines Tages. Ich habe mit dem Jürgen gute Gespräche im Auto gehabt und in der Rettungswache wieder angekommen, sagte ich, Jürgen, für dies und das Problem, was du da hast, darf ich doch mal für dich beten? Und da sind wir im Auto sitzen geblieben. Ich habe für ihn gebetet und er hat gesagt, ey, das ist krass. Wo du jetzt gebetet hast, ist mir es ganz warm ums Herz geworden. Und dann merke ich, ja, hat Gott was getan. Und dann haben wir ihn auch eingeladen, wieder zu einer nächsten Veranstaltung. Da ist er auch gekommen. Und dann begab sich das, dass er vor 2 Jahren eine ganz schwere Operation hatte. Die Hauptschlagader war gerissen und da brauchte er so einen Stent und die Überlebenswahrscheinlichkeit war 50%. Ich hatte die Ehre, bei ihm die Narkose machen zu dürfen, war auch eine schwierige Sache. Und ich gehe einen Tag davor zu ihm hin ans Bett und sage, Jürgen, du weißt schon, ne? Überlebenswahrscheinlichkeit 50%. Und da sagt er zu mir, Andreas, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich weiß, was mich erwartet. Und da war ich so froh, weil ich gemerkt habe, auch unser Gebet und all das, was danach was hat, was mit ihm gemacht. Gott hat es geschenkt, er hat überlebt, deswegen stand er auch in der Zeitung und er lebt heute noch und arbeitet sogar wieder, mit Freude übrigens. Das ist ein Patient aus der Suchtfachklinik im Magdalenenstift in Chemnitz, wo ich ab und zu Chefarztvertretung mache, habe mit ihm so ein gutes Gespräch gehabt, habe ihm eine Bibel geschenkt und das war das erste Mal, dass er in seinem Leben eine Bibel in der Hand hatte. War so berührt, dieser Mann. Und ich hoffe, dass ihm das hilft, bei der Sucht Bekämpfung, dass er da Kraft hat. Nochmal zum Schluss. Es ist wie ein Baum, der Früchte trägt. Unsere christlichen Werte, die in unseren Herzen verankert sind, sind wie die Wurzel. Unsere christlichen Werte, die wir im Alltag leben und unsere Gewohnheiten, das ist wie der Stamm. Und die Früchte sind, erleben wir dann, wenn sich Gottes Reich ausbreitet bei uns am Arbeitsplatz. Und jetzt möchte ich mit euch ein Gebet angucken und auch ein Gebet sprechen. Franz von Assisi hat diese Sache auch schon gekannt und er hat sich danach gesehnt, dass Gott in ihm groß wird und seinen Frieden verbreitet. Und das ist das Gebet von Franz von Assisi, das ich jetzt zusammen mit euch beten möchte. Wir gehen es mal kurz durch. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert und dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Ich glaube, wenn wir das beten, wenn du das betest und das wirklich Gott meinst, es zu Gott betest, dann wird Gott das nicht unbeantwortet lassen. Dann wird er in deinem Leben dich weiter verwandeln in das Wesen Jesu. Und deswegen lade ich euch ein, wer das möchte, kann jetzt gerne mit aufstehen, dass wir das zusammen beten. Und wir machen das so, dass wir es gemeinsam laut im Chor beten. Ich denke, das ist sonst ein zu großes Gemurmel. Also erstmal danke ich dir, Herr, dass du in uns wohnst und dass du die Mitte unseres Lebens bist. Du willst jeden Lebensbereich hineinkommen und beeinflussen. Und ich sage dir einmal mehr, Herr, hier bin ich. Du darfst in mir leben, ich will, dass du dich ausbreitest in meinem Leben, in meinem Herzen. Werde du groß in mir. Und jetzt dieses Gebet von Franz von Assisi zu sprechen, Herr, das ist mir ein Bedürfnis und ich bete das wirklich zu dir, dass du mir das schenkst. Herr, mach mich zu deinem Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Ja, vielen Dank. Und dieses Herz in dem großen Herzen bedeutet, dass wir in Gottes Herzen einen Platz haben. Er uns liebt und er uns voranbringen möchte. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass wir alle wachsen. und verwandelt werden in sein Wesen.
So viel Gutes, so viele gute Worte, so viel Zuspruch, so viel Segen. Ich glaube, es ist Gottes Art, sich uns so mitzuteilen. Ich bitte euch, wenn das möglich ist, dass ihr euch erhebt. Unser Herr segne dich mit einer Liebe, die dich ausfüllt, die von dir überquillt und die auf andere Menschen überfließt, damit sie den Herrn erkennen. Herr, segne dich mit Mut, die Menschen in deinem Umfeld ab jetzt ganz neu zu sehen und wieder neue Schritte auf die einzelnen Menschen zugehen zu können. Unser Herr segne dich mit einer alles übersteigenden Freude über seine Gegenwart in deinem Leben. Jesus, danke, dass du uns so bewahrst und segnest. Amen.